Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
177 Tage war er auf der Internationalen Raumstation. Anfang Mai ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf die Erde zurückgekehrt. Über seine Erfahrungen im All berichtet er heute in der Sendung in einem ausführlichen Interview. Davor blicken wir auf neue Entwicklungen bei Corona-Impfstoffen, die über die Nasenschleimhaut verabreicht werden und Hoffnungen auf eine sterile Immunität wecken. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Herzlich willkommen. Die Omikronwelle in Deutschland flacht ab, aber es werden immer noch mehrere 10.000 Infektionen pro Tag gemeldet. Klar ist, die bisherigen Impfstoffe schützen im Schnitt sehr gut vor schweren Verläufen, aber nicht gut vor einer Ansteckung mit Omikron. Ein Hoffnungsträger, um Infektionen bei Geimpften zu vermeiden, sind Impfstoffe, die als Nasenspray über die Schleimhäute wirken sollen. Gerade hat ein Forschungsteam, unter anderem von der Charité und der FU Berlin, erste Daten zu einem solchen Impfstoff vorgelegt, in einem noch nicht begutachteten Artikel auf dem Preprint-Server BioArchive. Über solche nasalen Impfungen spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, der uns zugeschaltet ist. Volkert, was macht diese Nasenspray-Impfstoffe so interessant?
Ja, die etablierten Impfstoffe in Deutschland, die werden ja alle in den Muskel gespritzt. Die führen klar zu einer starken Antikörperantwort. Aber weil die vermeintliche Bedrohung ja im Inneren des Körpers stattfindet, zielen die Antikörper auch dahin, die zirkulieren im Blut. Und das heißt, im Grunde sehen sie das Virus erst, wenn es bereits eingedrungen ist, wenn die Infektion im vollen Gange ist. Das Abwehrsystem ist aber durchaus in der Lage, ein Virus schon vorher abzufangen, mit sogenannten IgA-Antikörpern, die in der Schleimhaut sitzen, in der Nase, den Atemwegen, im Darm. IgA-Antikörper werden aber nur gebildet, wenn die Infektion auch wirklich über die Schleimhäute läuft. Und bei einer Impfung ist das genauso. Und deshalb gelten diese Impfnasensprays als besonders interessant. Im Idealfall können sie eine Infektion komplett verhindern.
Das wäre dann diese sogenannte sterile Immunität. Warum wäre die so wichtig?
Ja, die Person wäre dann selbst nicht nur komplett geschützt, sondern die könnte auch niemand anders anstecken, wäre eine Sackgasse für das Virus. Diese sterile Immunität ist so etwas wie der Gral der Impfstoffforschung. Tatsächlich erreicht wird das aber höchstens von der Masernimpfung. Es ist auch noch nicht klar, wie lange so eine Immunität in der Nase anhalten könnte. Aber selbst wenn so ein Nasenimpfspray nur einen gewissen Schutz vor der Ansteckung bietet, würde das die Ausbreitung von Corona verlangsamen.
Warum hat man dann nicht von Anfang an auf solche Nasensprays für die Impfung gesetzt?
Ja, Impfnasensprays wirken nicht so verlässlich wie gespritzte Impfstoffe. Die müssen ja erstmal diese Schleimhaut überwinden. Das ist nicht so einfach. Aktuell gibt es in Europa und den USA nur eine Grippeimpfung als Nasensprays, aber nur für Kinder und Jugendliche. Bei Erwachsenen, da wirkt die schlecht. Da gab es auch problematische Nebenwirkungen. Die Corona-Pandemie hat nun das Interesse an den nasalen Impfstoffen befeuert. Aktuell befinden sich rund 15 in der Entwicklung. Indien zum Beispiel ist ziemlich weit. Da laufen Phase 2-3 Studien. US-Forscher arbeiten an einem Booster über die Nase mit dem Spike-Protein und auch eine Nasenspray-Variante des AstraZeneca-Impfstoffs ist in der Phase 1-Studie.
Mhm. Auf welchem Prinzip beruht nun der gerade von dem deutschen Forschungsteam vorgestellte Nasenspray-Impfstoff?
Ja, die Berliner Forschenden gehen einen etwas anderen Weg, nutzen ein altes Impfkonzept, abgeschwächte Viren. Die können sich noch ein bisschen vermehren und sind so in der Lage, das Immunsystem sehr effektiv anzuregen. Aber die führen nicht zu einer wirklichen Infektion. Früher wurden solche abgeschwächten Viren gezüchtet. Dann besteht allerdings die Gefahr, dass die Erreger gelegentlich zurückmutieren, wieder aggressiv werden. Dieses Problem ist etwa bei der Polio-Schluckimpfung aufgetreten. Die Berliner haben deshalb in die genetische Trickkiste gegriffen, das Erbgut des Coronavirus so verändert, dass es zwar die gleiche Botschaft enthält, aber nicht mehr so effektiv abgelesen werden kann. Und weil sie gleich 200 Stellen verändert haben, kann das Virus nicht einfach zurückmutieren. Generell muss man aber sagen, auch wenn die Impfviren abgeschwächt sind, solche Lebendimpfstoffe sollten immungeschwächten Personen erstmal nicht gegeben werden.
Sicherheit ist der eine Aspekt. Wie sieht es denn mit der Wirksamkeit aus? Was sagen da die ersten Daten?
Ja, da wurde mit Goldhamstern experimentiert und da führt die Impfung tatsächlich mit dem Nasenspray zu dieser Bildung der gewünschten IgA-Antikörper in der Schleimhaut. Mehr noch, laut Emanuel Wühler, einem der beteiligten Forscher, sieht es so aus, als ob zwei Dosen des Impfstoffs tatsächlich die Infektion verhindern, eine sterile Immunität erzeugen. Aber nochmal, die Arbeit wurde noch nicht begutachtet und das US-Unternehmen Alt Immune, das forscht ebenfalls an so einem Impfnasenspray, gab es auch vielversprechende Daten aus Tierversuchen. Aber in der Phase 1 waren die Ergebnisse dann enttäuschend. Die Leute haben nicht reagiert auf die Impfung. Das Projekt wurde eingestellt. Also das Impfnasenspray aus Berlin, spannender Ansatz. Aber erst Impfstudien an Menschen können zeigen, was es taugt.
Wie könnte sich denn ein solches wirksames Nasenspray-Impfstoff, wenn es denn dazu kommt, wie könnte das noch den Verlauf der Corona-Pandemie beeinflussen?
Ja, also in Indien, wenn alles gut läuft, wird dieser Impfstoff ja vielleicht noch dieses Jahr zugelassen. Da könnte er noch eingreifen. Die Berliner, da beginnen die Phase 1-Studien frühestens zum Jahreswechsel. Aber das Know-how, was man lernt, das kann man ja auch für andere Erreger nutzen.
Nasenspray, Impfstoffe und die Hoffnung auf sterile Immunität. Informationen und Einschätzungen waren das von Volkert Wildermuth. Vielen Dank dafür. 177 Tage war er im All. Anfang Mai ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf die Erde zurückgekehrt. Gelandet ist der 52-Jährige mit drei US-KollegInnen an Bord einer Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vor der Küste Floridas im Meer. Dann reiste er an Bord einer Luftwaffenmaschine weiter nach Deutschland. Cosmic Kiss, so hieß Maurers Mission. In deren Rahmen war er an mehr als 100 Experimenten beteiligt und hat an einem mehrstündigen Außeneinsatz für Reparaturen teilgenommen. Außerdem hat er Weltraumtouristen auf der ISS empfangen. Über seine Erfahrungen konnte ich heute vor der Sendung mit Matthias Maurer sprechen. Ich habe ihn zuerst gefragt, welches Gefühl überwiegt? Erleichterung, wieder wohlbehalten auf der Erde zu sein, oder Sehnsucht nach dem Außenposten im All?
6 Monate im All war eine sehr schöne, sehr intensive Zeit, aber die Erleichterung, dass alles gut funktioniert hat, dass ich auch die Erwartungen erfüllt habe, also die wissenschaftlichen Experimente erfolgreich umsetzen konnte, das ist jetzt schon das tragende Gefühl.
Was war im All denn so, wie Sie es erwartet hatten, auch nach den ganzen Trainingseinheiten vorher, und was war dann doch ganz anders?
Die ISS war wohl bekannt. Wir hatten die sehr intensiv studiert, trainiert. Die Arbeit oben war natürlich auch eingeübt worden. Aber das Ganze in einem dreidimensionalen Umfeld zu machen, also dass ständig etwas wegschwebt aus den Händen, dass man etwas suchen muss, was man irgendwo abgelegt hat, aber dann mittlerweile in einer anderen Orientierung, Körperlage ist, das war ganz neu und das hat mich am Anfang doch ein bisschen überrascht.
Während Ihrer Zeit auf der ISS hat sich die Welt unter Ihnen ja massiv verändert durch die russische Invasion in der Ukraine. Wie haben Sie diese Zeitenwende im All erlebt?
Wir sind oben im Weltraum natürlich über Medien gut verbunden mit der Erde. Wir haben Internetverbindungen, von daher habe ich auch die Nachrichten verfolgt. Und wir alle waren sehr schockiert und entsetzt, als dieser Krieg in der Ukraine losging. Wir hatten das alle nicht erwartet. Auch Tage vorher haben wir intensiv darüber gesprochen und gesagt, das wird sich alles wieder lösen, weil ein Krieg in Europa war etwas, was für uns komplett unvorstellbar war. Unsere Arbeit hat das natürlich auch betroffen. Die Zusammenarbeit wurde etwas schwieriger mit dem Boden her, weil die Politik natürlich gefordert hat, dass wir natürlich auch hier, sage ich mal, die Kontakte zur russischen Seite entsprechend dann reduzieren. Das lässt sich im Weltraum aber so nicht umsetzen. Von daher betrifft es eher andere Raumfahrtprojekte, die jetzt auf Eis gelegt wurden. Unsere Zusammenarbeit auf der ISS ging weiterhin vonstatten.
Wie haben Sie denn mit Ihren russischen Kosmonautenkollegen direkt auf der ISS über diese Ereignisse gesprochen?
Die russischen Kollegen haben zum Teil Familie in der Ukraine und natürlich dann auch in Russland. Von daher standen einige von denen selbst so zwischen zwei Stühlen. Wir haben das offen angesprochen, weil als Team müssen wir funktionieren. Wir haben oben öfters Krisensituationen gehabt, wie jetzt zum Beispiel mehrfach ein Feueralarm, was immer ein Fehlalarm war. Aber in diesen Situationen muss das Team 100% funktionieren. Da dürfen keine Spannungen zwischen uns liegen. Und wir sind uns alle oben einer Meinung gewesen. Keiner hat diesen Krieg für gut empfunden oder unterstützt. Also da sind sowohl die Kosmonauten als auch die Astronauten. Wir standen alle auf einer Seite.
Wenn wir auf den wissenschaftlichen Teil Ihrer Mission schauen, während dieser Mission waren Sie an mehr als 100 Experimenten beteiligt. Über einige davon haben wir vor Ihrer Reise zur ISS auch gesprochen. Da ging es zum Beispiel um Strahlenbelastung, um Biotinte zur Wundbehandlung oder um künstliche Intelligenz. Welches Experiment war jetzt im Rückblick am eindrücklichsten für Sie und welches könnte am ehesten Konsequenzen hier auf der Erde entfalten?
Zum einen ist die Umsetzung des Betonexperiments ganz wichtig gewesen. Ich habe oben verschiedene Betonmischungen anrühren dürfen, über 50 waren das. Und bei der Betonherstellung auf der Erde entstehen mehr als 7% der CO2-Emissionen, also ganz, ganz wichtiger Beitrag für den Klimawandel. Und wenn wir dort aus dem Weltraum jetzt lernen könnten, wie könnten wir Betonmischungen ansetzen, die weniger CO2 ausstoßen, aber gleichzeitig vielleicht sogar noch stabiler, noch fester sind, dann wäre das ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnis für uns Menschen auf der Erde, um den Klimawandel ein bisschen zu reduzieren. Ganz wichtig sind natürlich auch die Verwendung neuer Technologien im Weltraum, wie zum Beispiel das Experiment SIMON, also künstliche Intelligenz zu haben. In Zukunft werden wir Richtung Mond fliegen, Richtung Mars fliegen. Dann brauchen wir neue Technologien. Wir brauchen die Unterstützung der Experten auf dem Boden. Aber weil wir so weit weg sind, können wir dann nicht mehr in Echtzeit funken und diese Unterstützung erhalten. Deswegen brauchen wir künstliche Intelligenz und Unterstützungssysteme mit uns unterwegs dann dabei.
Sie haben auch einen etwa 7-stündigen Außeneinsatz für Reparaturarbeiten an der ISS durchgeführt. Danach wurde Wasser in Ihrem Helm entdeckt. Das kann in der Schwerelosigkeit lebensbedrohlich sein. Man kann ja im Weltraum ertrinken, wenn zu viel Wasser in die Atemwege gelangt. Trübt dieser Schreck im Nachhinein dieses Gefühl, Alice im Wunderland zu sein? So haben Sie das Gefühl beim Außenbordeinsatz ja beschrieben.
Der Außenbordeinsatz war in der Tat wie ein Gang in eine Wunderwelt, also wie Alice im Wunderland. Dieser kleine Schreck mit dem Wasser im Helm war in meinem Fall eigentlich kein Schreck, weil es ist 5 Minuten, bevor ich wieder im Innenraum der ISS war, aufgetreten. War nur ein kleiner Wassertropfen, der sich so ein bisschen ausgebreitet hat wie einen dünnen Film. Der richtige Schrecken wäre erst entstanden, wenn wir nicht reagiert hätten. 2013 ist dieses Problem bei meinem Kollegen Luca Parmitano aufgetreten. Er hat in einem Außenbordeinsatz auch gegen Ende einen Wassertropfen. Das wurde nicht ernst genommen und er ist mit dem gleichen Anzug eine Woche später wieder ausgestiegen. Und das Problem ging dann sofort gravierend weiter. Und deswegen musste sein Außenbordeinsatz abgebrochen werden mit viel Wasser im Helm. Deswegen hat die NASA meinen Anzug jetzt gesperrt und untersucht dieses Problem wirklich bis ins letzte Detail.
Bleiben wir noch kurz bei den Risiken im All. Kurz nach Ihrer Ankunft auf der ISS mussten Sie vorübergehend in die angedockte Raumkapsel flüchten, weil durch den Abschuss eines inaktiven russischen Satelliten neuer Weltraumschrott entstanden ist und der drohte, mit der ISS zu kollidieren. Wie haben Sie diese Situation erlebt, kurz nach Ihrer Ankunft?
Ja, das war circa 4 Tage nach unserer Ankunft, erhielten wir ein Alarmsignal. Es kommt sehr viel Weltraumschrott auf die ISS zu. Normalerweise sind wir dafür vorbereitet, dass 1 oder 2 Schrottteilchen auf uns zukommen und wir ein Ausweichmanöver fliegen können. Das war jetzt eine ganz neuartige Situation. Es kam eine Wolke auf uns zu und wir wussten gar nicht, wohin wir ausweichen könnten. Deswegen war die einzige Wahl, die wir hatten, uns in Schutz zu bringen, in unsere Raumkapsel zu begehen. Für den Fall, dass die ISS getroffen worden wäre, hätten wir dann abgedockt und wären runtergeflogen zur Erde. Wäre unsere Raumkapsel getroffen worden, dann hätten wir die Raumkapsel verlassen und wären dann ins Innere der ISS umgestiegen und hätten dann eine Ersatzkapsel bekommen. Diese Situation war natürlich eine erste große Gefahrensituation. Wir hatten aber 2 Stunden Zeit, um uns darauf vorzubereiten und deswegen haben wir das auch ganz mit kühlem Kopf abgearbeitet. Die Hauptbedenken, die wir am Anfang hatten, war, hoffentlich müssen wir jetzt nicht nach Hause fliegen, weil dann wären 13 Jahre Vorbereitung auf eine Mission nach 4 Tagen schon zu Ende gewesen. Das wäre dann eine zu kurze Reise geworden. Prinzipiell muss ich aber sagen, dass Abschuss eines Satelliten und Erzeugung von Weltraumschrott, das ist etwas, was international verboten werden muss. Der Zugang zum Weltraum ist eine ganz, ganz wichtige Ressource und wir müssen unbedingt vermeiden, dass der Weltraum zugemüllt wird und damit der Zugang für zukünftige Generationen erschwert oder sogar unterbunden wird.
Apropos Weltraum als Ressource, Sie haben in Ihrer Zeit auf der ISS auch mehrere Weltraumtouristen miterlebt aus Japan und aus den USA. Wie hat dieses Zusammenleben funktioniert?
Ja, der japanische Weltraumtourist oder die beiden waren im russischen Segment zu Gast und wir hatten die nur ganz wenig zu Gesicht bekommen. Das hat sich komplett geändert, als wir amerikanische Touristen auf der Raumstation hatten. Die waren ja im Endeffekt über 2,5 Wochen bei uns im westlichen Segment dann untergebracht. Das alltägliche Leben wurde ganz stark dadurch betroffen. Zum Beispiel hatten wir ja nur eine Toilette und wenn man zu 4 eine Toilette hat, dann geht das. Aber wenn man zu 8 eine Toilette hat, dann wird das schon zum Teil ein bisschen eng. Und die Arbeit auf der Raumstation im westlichen Segment ist auch ausgelegt auf 4 bis 5 Profi-Astronauten. Wenn man jetzt 4 Touristen hat, die stehen einem dann schon im Weg. Und anfangs wussten ja auch gar nicht so genau, was sie machen mussten. Das heißt, das hat auch dann für uns Forschungszeit gekostet, einfach diese Touristen zu betreuen.
Ihr Fazit nach diesen Erfahrungen, Weltraumtourismus und generell kommerzielle Raumfahrt, eher eine Chance oder ein Risiko für die ISS und die Raumfahrt insgesamt?
Ja, wir sind jetzt am Anfang. Das Ganze ist natürlich ein Lernschritt und ein Lernfaktor. Die kommerzielle Raumfahrt wird kommen, ist ja auch schon da. Der Transport der Astronauten erfolgt mittels kommerzieller Unternehmen und das läuft wesentlich effizienter, als das von den staatlichen Agenturen in der Vergangenheit gemanagt wurde. Also ich denke, das ist der ganz entscheidende und richtige Weg. Damit können die Menschen viel schneller und auch sicherer in Zukunft in den Weltraum aufbrechen. Der Weltraumtourismus zur ISS hingegen, da müssen wir noch mal ein bisschen genauer hinschauen und uns fragen, was ist eigentlich Ziel dieses Tourismus? Die ISS ist in meinen Augen eine Plattform, um internationale Kooperation im Dienste der Wissenschaft zu bieten. Und natürlich können die Touristen auch dorthin aufbrechen und zur ISS fliegen, aber sie brauchen eigene Module. Und ich denke, ab 2024 ist geplant, dass es dann solche Module für die Touristen gibt und dann wird sich das Ganze auch entspannen.
Es ist ja generell aufwendig, teuer und auch klimaschädlich, Menschen in den Weltraum zu schicken, seien das jetzt Touristen oder auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sollten nicht zunehmend Roboter und Sonden die bemannte Raumfahrt ersetzen?
Die Raumfahrt wird in Zukunft sowohl bemannt sein als auch robotisch erfolgen. Roboter können wir ganz, ganz weit in die Ferne schicken, müssen die auch nicht wieder zurückbringen und können dadurch auch im Rahmen der Sicherheit der Mission ganz anders herangehen, also Missionen einfacher und günstiger gestalten, weil die Menschen möchten wir natürlich ganz sicher wieder nach Hause bringen. Einen Roboter, den kann man verlieren und schickt einen neuen Roboter hinterher. Andererseits ist es ganz wichtig, Menschen ins All zu schicken, weil wir alle träumen ja davon, selbst ins Weltall aufzubrechen und möchten auch diese menschliche Erfahrung dann verstehen. Wie ist das Leben im Weltall? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich dorthin fliege, runterschaue auf den Planeten? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich über den Mond laufen könnte und den Mond erkunden könnte? Und der Mensch wird sich ins Weltall ausbreiten, so wie wir in der Vergangenheit mittels Schifffahrt neue Kontinente entdeckt haben und diese erobert haben, so wird der Mensch auch ins Weltall aufbrechen. Und das müssen wir lernen, das müssen wir gezielt machen, wir müssen die Technologie erarbeiten. Und von daher wird es immer eine Kombination aus astronautischer und robotischer Weltraumfahrt geben.
Herr Maurer, kommen wir zum Schluss nochmal zurück zum Jetzt und hier zur Erde. Wie lange werden Sie jetzt noch medizinisch überwacht und wo und wie geht es dann für Sie weiter?
Ja, momentan bin ich in dieser Reha-Phase. Das heißt, der Körper muss erst einmal sich wieder an die Schwerkraft gewöhnen. Die Feinmotorik muss so funktionieren wie vorher. Das funktioniert alles schon sehr gut. Und ich denke, ich werde jetzt in 2 Wochen wieder in die USA aufbrechen, um dort an die Briefings, also an der Nachbearbeitung der Mission teilnehmen. Und dann geht es ein bisschen hier auf Tour in Europa. Dann möchte ich natürlich auch meine Erlebnisse den Menschen mitteilen. Da geht es einmal zur Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin. Und dann hoffentlich auch in einige Universitäten. Dann werde ich wieder in Projektarbeit einsteigen. Wir bauen jetzt ja gerade eine neue Mondtrainingsanlage auf am Standort Köln. Und dort haben wir dann hoffentlich viele Wissenschaftler, die neue Experimente für die Exploration vorbereiten.
Ein halbes Jahr im All. Der Astronaut Matthias Maurer über seine Erfahrungen auf der Internationalen Raumstation. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lucian Haas.
Weltweit geht jeder 6. Todesfall auf Umweltverschmutzung zurück. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachjournal The Lancet. Im Jahr 2019 starben demnach 9 Millionen Menschen verfrüht. Als Hauptursache werden in der Studie schlechte Luftqualität und chemische Schadstoffe genannt, insbesondere Blei. Die Umweltverschmutzung führe selten direkt zum Tod. Sie könne jedoch schwere Herzerkrankungen, Krebs, Atemprobleme und akuten Durchfall verursachen. Als erschreckend nennt der Bericht, dass vor allem in ärmeren Ländern die Bleibelastung steigt, obwohl mittlerweile in allen Ländern der Welt Blei im Benzin verboten ist. Das Schwermetall gelangt durch unsachgemäßes Recycling von Autobatterien und Elektroschrott noch immer in die Umwelt. Die Denisova-Menschen lebten womöglich auch im tropischen Asien. Denisovaner sind eine Frühmenschenart, deren Spuren erstmals Anfang der 2000er Jahre in der sibirischen Denisova-Höhle entdeckt wurden. Sie gilt als Schwesterart der Neandertaler. Wie weit sie einst verbreitet war, ist unklar. Ein Forscherteam hat nun in einer Höhle in Laos einen über 130.000 Jahre alten Backenzahn eines Homininen gefunden. Analysen nach könnte es sich um den ersten fossilen Nachweis handeln, dass den Nisowa-Frühmenschen auch in Südostasien siedelten. Bisher war nur aus Erbgutanalysen bekannt, dass Teile der heutigen Bevölkerung Ozeaniens noch bis zu 5% Denisova-Gene in sich tragen. Forschende hatten deshalb bereits vermutet, dass es einst in Südostasien zu einer Vermischung zwischen modernen Menschen und den Denisova-Menschen kam. Die Studie ist im Fachjournal Nature Communications erschienen. Immer größere und schwerere Landmaschinen schaden dem Boden. Unter der Last tonnenschwerer Traktoren und Mähdrescher kann er bis in mehr als 50 cm Tiefe zusammengepresst werden. Davor warnen Forschende der Ohio State University im Fachmagazin PNAS. Ihren Berechnungen nach sind weltweit 20% der landwirtschaftlich genutzten Fläche durch tiefe Bodenverdichtung gefährdet, was zu sinkenden Erträgen führen könnte. Die Verdichtungen reichen so tief, dass sie sich durch Pflügen nicht mehr aufbrechen lassen. Sie behindern die Wasser- und Nährstoffversorgung von Pflanzen. Moderne Mähdrescher wiegen, voll beladen, bis zu 36 Tonnen. Das ist fast 10-mal so viel wie noch bei den schwersten Traktoren in den 1960er Jahren. Starke Stürme fördern nicht zwangsläufig die Erosion von Küsten. Sie können auch helfen, Material zum Aufbau neuer Strandlinien heranzuschaffen. In einer Studie im Fachjournal Nature Communications zeigen Forschende der University of Plymouth anhand von 3 Beispielen aus Australien, Großbritannien und Mexiko, in manchen Regionen können Stürme so viel Sand aus tieferen Zonen vor der Küste aufwirbeln und dann in flacheren Bereichen ablagern, dass es dort trotz oberflächlicher Erosion unterm Strich zu einem Gewinn an Material kommt. Diese Erkenntnis bedeutet, dass sich in bestimmte Küstenabschnitte auch bei steigendem Meeresspiegel durchaus anders entwickeln könnten als bisher angenommen. 4 wichtige Gradmesser für den Klimawandel haben im vergangenen Jahr neue Höchststände erreicht. Laut einem Bericht der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, gab es Rekorde bei der Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre, dem Anstieg des Meeresspiegels sowie der Erwärmung und der Versauerung der Meere. In ihrem heute veröffentlichten Statusbericht zum Weltklima 2021 bestätigt die WMO, dass die vergangenen 7 Jahre die 7 heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen waren. 2021 lagen die Temperaturen 1,11 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Dem Marsländer InSight geht der Strom aus. Weil sich auf den Solarpanels immer mehr Staub ablagert, liefern diese nicht mehr genug Energie, um InSight weiter betreiben zu können. Im Juli soll deshalb der wissenschaftliche Betrieb eingestellt werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Die InSight-Mission war im Mai 2018 gestartet. Vor allem mit seismischen Messungen lieferte sie neue Erkenntnisse über den inneren Aufbau des roten Planeten. InSight registrierte bereits mehr als 1300 Marsbeben, darunter zuletzt sogar eins der Magnitude 5.
Sternzeit, 18. Mai. Kein Weltuntergang im nächsten Jahr. Anfang Januar ging einer automatischen Himmelsüberwachung in Arizona ein 70 Meter großer Asteroid ins Netz. Die ersten Beobachtungen sorgten für Aufsehen. Der Asteroid schien auf Kollisionskurs mit der Erde zu sein. Einige Tage lang sah es so aus, als könnte 2022 AE1 am 4. Juli des kommenden Jahres die Erde treffen. Ein Asteroid dieser Größe verwüstet bei einem Einschlag ganze Länder. Fachleute der ESA verwenden die Palermo-Skala, um die Gefährlichkeit eines Objekts zu bewerten. Liegt der Wert bei unter minus 2, besteht keine Sorge. Bei positiven Werten droht Ungemach. 2022 AE1 erreichte anfangs den Wert minus 0,66. Das hatte es seit mehr als 10 Jahren nicht gegeben. Je länger die Astronomen einen Asteroiden beobachten, desto genauer lässt sich seine Bahn berechnen. Als die Teams von NASA und ESA dringend weitere Messungen an diesem Objekt vornehmen wollten, waren sie für eine Woche zur Untätigkeit verdammt, denn der fast volle Mond überstrahlte den schwachen Asteroiden im Sternbild Stier. Als die Nächte wieder dunkel waren, gab es schnell Entwarnung. Die neuen Beobachtungen 2 Wochen nach der Entdeckung zeigten, dass von diesem Objekt keine Gefahr ausgeht. Der Asteroid, der an die Spitze der Risikoliste gestürmt war, wurde von ihr gestrichen. Am 4. Juli des nächsten Jahres wird er im Abstand von gut 10 Millionen Kilometern an der Erde vorbeiziehen. Uns also zum Glück weit verfehlen.
Das war Forschung aktuell für heute. Gleich hören Sie hier die Nachrichten und im Anschluss die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit meinem Kollegen Günther Hetzke. Ein Thema dann, raus aus russischem Gas und Öl. Die EU-Kommission stellt Pläne vor. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.